Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Wir sind in der 17. Folge und wir haben wieder ein paar Fragen bekommen und wir wollen heute das so machen, von den vielen Fragen, die uns zugesandt wurden, wollen wir heute auf eine eingehen und wollen daraus aber auch gleich zwei Themen machen. Mit mir im Studio ist der Olaf Schröer. Danke, dass du dich bereit erklärt hast. Gerne. Ist auch kein Zufall, dass du da bist, weil das Thema, das wir bekommen haben, genau in einen Bereich geht, in dem du dich sehr gut auskennst. Deswegen bist du hier. Ich will es mal kurz vorlesen, dann wissen wir gleich, worum es geht. Also es heißt hier, liebe Glaubensgeschwister, mit Interesse verfolge ich eure Serie Eisberg voraus und danke euch dafür. Danke auch. Freuen uns, dass wir das machen dürfen. Aus eigenem Interesse und um der Klarheit einer wichtigen Sache in meinem und auch im Leben von vielen Geschwistern schlage ich euch vor, das Thema Spiritismus in eurer Serie zu behandeln. Die Idee dazu ist mir gekommen, als die Deutung von Babylon aus dem Dreieck katholisches Kirchensystem, abgefallener Protestantismus und Spiritismus gegeben wurde. Folgende Fragen könnten interessant sein. Was ist Spiritismus? Woran mache ich fest, was spiritistisch ist und was nicht? Gibt es klare Kriterien zum Erkennen? Wo begegnet uns Spiritismus im Alltag und wie können wir Kontakte vermeiden? Wovor muss ich mich fürchten und wovor nicht? Haben wir womöglich Spiritismus in der Gemeinde und wenn ja, wo? Welche Rolle spielen Fernsehen, Filme und Musik im Zusammenhang mit Spiritismus? Herzliche Grüße und Gott mit euch. Vielen Dank für die Frage. Olaf, das ist eine ganze Menge an Fragen und ich glaube, wir haben sogar noch ein paar mehr, wenn wir das Thema Spiritismus behandeln und Okkultismus, dass wir uns da ein klares Bild machen. Ich habe so ein paar Dinge, also diese Dinge wollen wir beantworten, hoffen, dass wir nichts auslassen. Ich habe das so ein bisschen eingeteilt. Ich möchte mit dir über vier große Punkte in dieser Sendung sprechen. Okkultismus im Alten Testament, Okkultismus im Neuen Testament, Okkultismus heute und die Befreiung von okkulter Belastung. Das sind ja alles Themen, von denen ich weiß, du hast da schon Vorträge zu gehalten und du kennst dich damit aus. Vielleicht vorweg, was ist eigentlich Okkultismus, Spiritismus? Können wir das vielleicht vorweg klären?
Ja, das ist eine wichtige Sache, dass man das erstmal ein bisschen definiert. Das Wort Okkult heißt eigentlich vom Fremdwort her dunkel, verborgen. Und deswegen ist auch in Medizin braucht man das Wort Okkult und das hat natürlich nichts mit bösen Geistern zu tun, sondern das ist einfach nur, dass es heißt etwas Verborgenes, Dunkles, was man nicht auf den ersten Blick sehen kann. Wenn man das vom geistlichen Aspekt her sieht, vom christlichen, dann meint Okkultismus immer etwas, was mit dämonischen Dingen zu tun hat. Ja, weil Dämonen sind etwas, was wir nicht sehen können. Das sind böse Engel, die gefallene Engel, die da sind, aber die wir nicht sehen können. Und es gibt verschiedene Bereiche des Okkultismus. Das ist der Bereich des Spiritismus. Spiritismus heißt, wenn man direkt mit Toten in Verbindung sind, natürlich sind das die Toten, nicht die Toten, sondern das sind dämonische Geister. Und es gibt auch den Bereich der Magie, des Aberglaubens, der okkulten Heilmethoden und es gibt da so ein ganzes Schamanismus, es gibt verschiedene Bereiche des Okkultismus.
Mhm. Gerade wo du ansprichst, so Schamanismus und sowas, da, ich habe schon angekündigt, wir werden zwei Sendungen draus machen, weil wir nicht alles zusammenkriegen können. Aber darüber würde ich auch nochmal mit dir sprechen. Schamanismus machen wir aber nicht in der ersten Sendung, sondern am besten in der zweiten, weil ich will erst nochmal das Video schon ein bisschen nachschauen. Okkultismus, wo finden wir den in der Bibel? Also hatte das alte Volk Israel damit schon Kontakt und damit zu tun und litten sie darunter? Interessant, dass du sagst, das heißt der Dunkel, verborgen, so, also das Wort. Und Spiritismus ist irgendwie ein Teil daraus, also ein Teil aus dem Okkultismus. Ja. Also gerade das, du sagst, alles, was sich irgendwie so mit den bösen Geistern, sogenannten Toten und Dämonen beschäftigt. Wo im Alten Testament finden wir sowas? Also kennt das Alte Testament überhaupt den Begriff Okkultismus?
Ja, also so das Wort Okkultismus kommt nicht vor, aber natürlich die Beschreibung des Okkultismus. Das heißt also die Beschreibung von Dingen, Praktiken, die mit bösen Geistern in Verbindung stehen. Natürlich das erste Mal haben wir das in Hesekiel 28, Jesaja 14, wo der Fall Satans beschrieben ist. Das ist ja Satan, ja, wie er gefällt und dann eigentlich böse wird und zum Satan wird. Und auch in Verbindung mit Offenbarung Kapitel 12, 7 bis 9, wo der Kampf im Himmel stattfindet, oder Offenbarung 7, 4 bis 6, wo auch ein Drittel der Engel mit sich zieht. Und diese gefallenen Engel sind natürlich dann Dämonen, die auf dieser Welt hier auch sind, mit Satan zusammen. Und das ist genau dieser Bereich, Spiritismus. Ne? Mhm. Und deswegen dieser Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, der ist auf dieser Erde. Und zum Glück haben wir die Bücher Offenbarung und Daniel, weil in diesen beiden Büchern wird genau dieser Hintergrund, dieser große Kampf zwischen Gott und Satan beschrieben. Und natürlich mit Gott und seinen Engeln und Satan und seinen Engeln. Mhm. Ja? Und konkret haben wir das erste Mal beschrieben in 5. Mose, Kapitel 18, nämlich wo das Volk Israel dann in der Wüste gewesen ist und jetzt waren sie davor, das Land einzunehmen, das Land Kanaan. Und in dem Land Kanaan gab es sehr viele Völker, die Okkultismus betrieben haben und Spiritismus auch. Und da hat Gott sie davor gewarnt, dass sie das nicht von den Heiden übernehmen sollten. In 5. Mose 18 und dort ab Vers 9, da lesen wir, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibst oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr dein Gott die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn deinem Gott. Übrigens, hier sehen wir interessanterweise, alle Dinge, die hier aufgeführt werden, sind alles Dinge, womit man mit Dämonen in Kontakt kommt. Und von daher hat man schon ein bisschen eine Definition, zum Beispiel das Totenbefragung, dass man nicht die echten Toten dann vor sich hat, sondern dass das Dämonen sind. Ja? Oder Zeichendeuterei, Geisterbeschwörungen, ja? Hellseherei, geheime Künste, Zauberei, Wahrsagerei und all diese ganzen Dinge. Ne? Mhm. Aber interessant ist, was in Vers 12 steht. Hier steht, dass das Gott ein Gräuel ist. Es gibt die sogenannten Gräuelsünden, die besonders schwer sind und auch besonders, gerade weil sie auch nicht nur von der Schuld der Sünde den Menschen belasten, sondern auch von den Folgen der Sünde den Menschen belasten. Ja, also das heißt mit anderen Worten, selbst wenn mir die Sünde vergeben wird, kann es sein, dass ich noch eine Folge der Sünde mittragen muss. Und dann steht hier, dass Gott wegen dieser Sünden die Völker vertreibt. Interessanterweise, wir haben ja die Begebenheit, dass bei einigen Völkern Gott gesagt hat, lasst die noch, da ihre Bosheit ist noch nicht voll. Mhm. Bei einigen Völkern hat er gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt, ne? Wo sie komplett ausgerottet werden.
Die Sünde der Ammoniter zum Beispiel.
Zum Beispiel, ganz genau. Ja. Einmal sagt er zu ihnen, ja, es ist noch nicht voll und einige Jahre später, einige Jahrzehnte später sagt er, jetzt ist der Zeitpunkt. Ja. Mhm. Und es hängt damit zusammen, je mehr die Menschen, die Völker von Gott abgefallen sind, je mehr sie sich den Heidentum und heidnischen Gebräuchen und dann auch dem Okkultismus hingegeben haben, je stärker sie im Okkultismus drin waren, irgendwann war der Punkt, wo wenn ein ganzes Volk durch und durch okkult und dämonisch belastet ist und abhängig ist, dann haben sie gar keine Antenne mehr für das Gute und für das Geistliche und dann werden sie immer mehr auf die Stufe des Tieres runter, ja, degradiert und dann und irgendwann sagt Gott, jetzt ist das Maß der Bosheit voll und jetzt müssen wir hier eingreifen.
Das kann man, glaube ich, sehen. Also in der Bibel, wenn ich jetzt an Sodom zum Beispiel denke.
Richtig.
Oder auch wenn ich in der Weltgeschichte an vielleicht die Azteken oder so denke. Also ja, Völker, ja, die so richtig tief im Okkultismus drinstecken, genau, dass sie dann plötzlich waren sie weg.
Ja, ja. Oder auch das Volk Israel. Ja, das hat ja auch dann immer mehr diese okkulten Sachen übernommen. Ja, sogar sie haben schlimmer getrieben als die Heiden. Ja? Und da war der Punkt, wo Gott dann auch gesagt hat, das Nordreich, ja, durch die Assyrer 722 oder dann auch das Südreich durch die Babylonier hat weggeführt, ne, das Gericht über sie gebracht und das hing mit dem Okkultismus zusammen. Ja. Mhm. Okkulte Sachen sind also sind sehr problematisch. Ja.
Ja, ist interessant, welche, wenn es dir darum geht, wie soll Israel sich dagegen eigentlich verhalten, also gegen sowas. Ja. Israel selber war ja, also sie kamen aus Ägypten raus und wurden geführt. Sie hatten Mose und Josua und später die Richter und so. Aber hier wird gelehrt, also Gott sagt hier, du sollst nicht, das ist in Vers 9, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln jener Heidenvölker zu handeln. Ja, ja. Also er warnt davor, lernt das bitte nicht. Also ja, versucht nicht zu verstehen, was das ist.
Ja, genau, richtig. Also nicht nachmachen. Ja? Mhm. Denn sie kannten es nicht. Mhm. Ja? Sicherlich in Ägypten gab es sicherlich auch, aber das war nicht das Gleiche, wie was in Kanaan war. Mhm. Ja? Und von daher, und die ägyptischen Sachen haben sie hinter sich gelassen. Und es war ja schon die nächste Generation jetzt wieder, die ja eigentlich in der Wüste aufgewachsen ist. Mhm. Und da sagt Gott, beschäftigt euch gar nicht damit. Ne? Ja. Und es gibt übrigens auch eine interessante Aussage von Ellen White, wo sie sagt, es ist nicht gut, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt. Es ist gut, wenn man mal, ich habe es auch eine Zeit lang mal gemacht, mal mich erkundigt und hier gelesen und da und mich informiert. Aber man muss wieder einen Punkt finden, wo man sagt, jetzt muss man das wieder zur Seite legen. Mhm. Denn es kann nämlich passieren, das ist auch öfter mal passiert, dass auch selbst wenn Pastoren oder Prediger sich damit beschäftigen und das hat eine gewisse Anziehungskraft.
Das macht so eine Neugier, ne?
Ja, natürlich. Ja. Ja. Mhm. Und dann kann es passieren, auch wenn man dagegen ist, aber dass man irgendwann da sagt, das will ich auch mal gucken, ob das auch wirklich ob das auch wirklich tatsächlich nicht nur in Büchern, sondern ob das auch real so ist. Ja? Mhm. Und da kann man ganz schnell reingezogen werden in die ganze Geschichte. Und es gibt Pastoren, die sind sogar abgedriftet und sind sogar Spiritisten geworden. Dann.
Das gibt es sogar aus der Adventgeschichte. Also selbst bei Ellen White lesen wir solche genau. Szenen. Richtig. Ja. Weil, wenn Gott hier warnt, er sagt, also hab keinen Umgang mit Leuten, die Geister bannen, Dämonen befragen und solche Dinge, die also versuchen mit Toten zu kommunizieren und irgendwelche Orakel machen und was auch immer. Welche Gefahr war, also hatte das direkt für das Volk Gottes? Also was würde mit Israel passieren, wenn sie das denn tun, wenn sie sich damit einlassen?
Genau, und zwar, da kann man Folgendes sehen, das kann man in der Bibel sehen, aber auch aus der Erfahrung heraus, die Dämonen dürfen normalerweise uns Menschen nichts tun. Das heißt, wir müssen nicht Angst davor haben, dass irgendwo hinter jedem Busch ein Dämon ist, der mir ein Bein stellt und ich dann irgendwo, also die haben nicht die Erlaubnis, uns Menschen zu quälen oder irgendwas mit uns zu machen, weil Gott ist ein Gott der Liebe und das oberste Prinzip der Liebe ist die Freiheit. Und Gott lässt jedem Menschen die Freiheit. Deswegen tut Gott auch nicht Menschen irgendwie zwingen oder irgendwie bedrücken. Ja? Satan ist das Gegenteil. Er versucht, wenn Menschen sich mit ihm eingelassen haben, dass er sie in Süchte bringt und dass sie unfrei werden, die Menschen. Ja? Mhm. Oder auch gerade im Okkultismus. Ja? Wer da drin hängt, der ist unfrei. Ja? Mhm. Und dann ist es so, aber wenn ein Mensch sich jetzt auf diese Dinge, wenn ein Mensch das tut, was Gott hier gewarnt hat, Hellseherei und Zauberei und so weiter und Totenbefragung, wenn der Mensch das jetzt tut, dann heißt das, dass dann sucht er den Kontakt mit den Toten. Oder nicht mit Toten. Dann sucht er den Kontakt mit den Dämonen. Mhm. Und dann haben die Dämonen ein Recht, mit ihm Verbindung zu haben. Und das kann manchmal sein, dass die Dämonen diesen Menschen dann Dinge geben oder mit ihm tun, was ihm angenehm ist. Manchmal geben sie ihm übernatürliche Fähigkeiten. Oder man kann da Dinge wissen, die wie ein Wahrsager, ja, die irgendwo in der Vergangenheit liegen. Ja. Das heißt, die Dämonen können ihr Wissen ihm mitgeben. Mhm. Oder er kann ihm sagen, was irgendwo anders passiert. Ja, und kann er sagen, ja, da und da, das passiert gerade da und da. Ja, also übernatürliche Dinge, ja. Oder Schmerzunempfindlichkeit. Satan kann den Menschen viele übernatürliche Fähigkeiten geben. Ja. Aber gleichzeitig, wenn ein Mensch sich mit Dämonen einlässt, dann bekommt er immer dämonische Belastungen bis hin zu dämonischen Besessenheit. Das heißt, die Dämonen quälen diesen Menschen und er wird unfrei und sie bestimmen im Endeffekt, was er denkt, was er sagt und was er tut und das ist furchtbar.
Mhm. Und der Preis ist am Ende immer das Leben.
Ja.
Also wenn Christus über den Teufel spricht, dann sagt er, war ein Menschenmörder von Anfang an.
Ja, ja.
Und er nennt ihn sogar einen Lügner, den Vater derselben.
Und man kann auch sehen, dass solche Menschen, die im Okkultismus drin sind, überhaupt keine Antenne mehr für Gott haben.
Mhm.
Ja. Das Interesse an Gott wird immer weniger. Ja. Und selbst wenn manche Christen okkult belastet sind, dann passiert es oft, dann wollen sie die Bibel lesen und auf einmal fallen ihnen die Augen zu, ja, oder auf einmal können sie keine klaren Gedanken mehr fassen, ja,
mhm.
oder irgendwas, die wollen beten und dann können sie nicht mehr beten, also es gibt manchmal solche Blockaden, ja, also deswegen, die Dämonen versuchen natürlich, den Menschen von Gott wegzuhalten,
mhm.
ja, und deswegen sind Menschen, die okkulte Belastungen haben, die haben oftmals geistliche Blockaden und können gar nicht mehr den Weg zu Gott finden, ja.
Ja. Das sind verschiedene Dinge, also wo du es gerade ansprichst, Menschen, die Bibel aufschlagen, denen die Augen zufallen, ich kenne sowas,
ja, ja.
Also ich kenne Menschen, bei denen ist das so,
genau.
Ich kenne sogar einen Pastor, der sagt, der hat genau das Problem, steckt die Bibel auf, Augen fallen zu.
Ja, ja.
Das ist total hart.
Richtig, richtig.
Und es irgendwas ist mal im Leben passiert, wo er reingezogen wurde, wo er irgendwie eine Belastung hat, aber er weiß nicht genau wo.
Ja.
Also er sucht noch. Und das höre ich öfter mal von Menschen, dass auch der Teufel versucht, sie, wie du sagst, so zu verstricken in Sünde,
genau.
In Süchte.
Richtig.
Also selbst Alkohol oder solche Sachen.
Mhm.
Also die können einen da richtig reinziehen,
ja, ja.
Und man kommt plötzlich in so ein Abhängigkeitsverhältnis.
Also ein ganz großer Türöffner dafür sind Drogen auch, ja?
Mhm.
Weil Drogen auch das die Struktur des Gehirns verändern und auch Halluzinationen hervorrufen können, die dann auch für die übernatürliche Welt manchmal Türöffner sind.
Ja. Ja. Und da gibt es heute auch ganz viele, wegen der Herren, mit dir darüber sprechen, also solche Sachen, was wir heute so, welche Gefahr wir laufen können.
Mhm.
Vielleicht noch, bevor wir das dahin kommen, können wir vielleicht nochmal darüber sprechen. Wir sehen im Alten Testament, da warnt Gott eindringlich davor. Und wir wissen auch, damals im Alten Testament, wir kennen Dinge zum Beispiel, also ich denke jetzt an Daniel zum Beispiel, Kapitel 2, wo es da heißt, die Wahrsager, Chaldeer, Zeichendeuter, Zauberer. Also das sind ja verschiedene schon aufgeführt, von denen wir wissen, das sind irgendwelche Leute, die entweder mit Toten Kontakt haben oder versuchen also mit Dämonen, die sich als Tote ausgeben, zu sprechen. Wir kennen irgendwelche Zeichendeuter, die haben damals versucht, ich weiß nicht, so Kaffeesatz lesen, also irgendwelche Farben auf Wasser gekippt und dann guckt, was da passiert
oder,
daraus.
Oder Tiere, tote Tiere,
so Innereien.
Dann Innereien anzugucken und daraus in die Zukunft zu erkennen.
Ja. Und dann gibt es noch die Astrologen, also die in die Sterne gucken und sagen, schau mal da und da.
Genau.
Das ist ja interessant, das war so ein Phänomen damals in Babylon, dafür waren die ja richtig berühmt im Alten Testament.
Ja.
Aber das gibt es heute auch.
Und deswegen haben wir ja auch die Übertragung. Übrigens, im alten Babylon war eine Vermischung gewesen zwischen diesen okkulten Dingen und der Wissenschaft.
Die Chaldeer.
Die Chaldeer waren nämlich die Wissenschaftler und die waren damit, ja, natürlich gab es eine Wissenschaft, die auch einigermaßen frei davon war, aber es war auch eine Verknüpfung. Und als Daniel natürlich dahin kam und daran geübt wurde und auch daran gelernt hat, musste er immer schön unterscheiden, ne, was ist jetzt hier wissenschaftlich und was ist dämonisch. Ne? Mhm. Und er ist am Ende der Oberste von allen geworden, ja, von den Chaldeern, weil er von Gottes Geist geführt war, ne? Und er das beste Wissen hatte von allem und die beste Weisheit. Aber und deswegen haben wir die Verbindung auch übrigens mit vom alten Babylon. Und in der Offenbarung wird auch die letzten Mächte, die geistlichen, spirituellen Mächte, religiösen Mächte werden Babylon genannt. Ja? Weil wir hier am Ende das Gleiche wieder haben in der Offenbarung, dass hier auch wieder Babylon mit allen dämonischen Vögeln und Mächten und Gewalten verknüpft ist, ja, und auf Mark 18, Vers 2 spricht davon, ja, weil hier das Gleiche passiert wie im alten Babylon.
Ne? Das ist interessant, das kann man sich mal merken im Hinterkopf. Ne? Also wir sehen Babylon im Alten Testament und wissen, dass es ganz viel mit Okkultismus, also so mit dunklen Schattenideen, also Dinge, die wir nicht durchblicken können. Ja. Damit fängt das irgendwie an, vermischt sich und es zieht sich durch bis ins Neue Testament, bis in die Offenbarung. Die Offenbarung spricht so von den letzten Tagen.
Genau.
Darüber will ich nachher mit dir auch nochmal sprechen. Aber Neues Testament können wir uns mal angucken. Mhm.
Dieser Gedanke. Vielleicht noch eine Begebenheit aus dem Alten Testament.
Gerne.
Und zwar, was sehr häufig verwendet wird als Beweis, dass die Toten tatsächlich noch leben und noch reden können und erscheinen können.
Endor, oder?
Genau, richtig. Das ist die Geschichte von Saul. Mhm. Und das, die Sache war ja die, das finden wir im 1. Samuel 28, dass Saul von Gott verworfen war. Und er ging so weit, dass er hätte vorher übrigens, das hat Gott auch hier beim Volk empfohlen, oder nicht empfohlen, sondern befohlen, dass alle Hexen und Zauberer und so weiter ausgerottet werden sollen. Mhm. Ja, entweder umgebracht oder aus Landes verwiesen. Ne? Und es gab auch größtenteils in Israel keine Zauberer und Hexen. Und hier war jetzt aber eine Hexe von Endor gewesen und Saul, Gott hat ihn verworfen und Gott hat ihm nicht mehr geantwortet. Ja. Das heißt also, er hat gebetet, er hat den Priester gefragt und den Propheten gefragt und kam keine Antwort mehr. Weil er sich so weit von Gott entfernt hatte, dass Gott, irgendwann, wenn Gott schweigt, ist es das größte Gerichtshandeln Gottes, wenn Gott nicht mehr antwortet. Ja. Und dann ging er zur Hexe, zur Endor, und der hat sie am Anfang gesagt, ja, willst du mir eine Falle stellen? Und sagte, nein, ich beschwöre dich und ich gelobe dir, ich will echt das wissen, das ist keine Falle für dich. Und dann hat sie gesagt, wen soll ich dir raufholen? Und dann hat er gesagt, Samuel. Und dann hat sie da ihre Beschwörungen da gemacht. Es war eine Frau, die mit Satan im Bunde war. Ja? Und dann hat sie ihre Beschwörung gemacht und dann hat sie gesagt, ja, ich sehe jemanden. Und dann der hat einen Propheten gewandelt. Also Saul hat sie nicht gesehen, diese Gestalt, aber diese Hexe hat ihn gesehen. Ja? Und dann sagt Saul, ja, das ist der Samuel. Ja? Und dann lässt sie diesen Samuel sprechen und dann fängt er an zu sprechen. Und viele glauben, das ist tatsächlich Samuel. Ja? Mhm. Aber das ist natürlich, das kann überhaupt nicht sein. Weil erstens, Gott antwortet Saul nicht auf all die Wege, die Gott gesagt hat. Mhm. Die Gott normalerweise benutzt, um zu Menschen zu sprechen. Über den Priester, über Urim und Thurim und über den Propheten und so weiter. Ja? Manchmal auch direkt. Und Gott antwortet nicht mehr. Und jetzt geht Saul zur Hexe, also zur Satans, zu einer Frau, die mit Satan im Bunde ist. Mhm. Und auf einmal glauben es einige, Gott spricht durch Satans. Diener. Also das ist
so, als wenn der Teufel Gott zwingt, jetzt zu antworten.
Richtig, richtig. Ja, das kann nicht sein. Ja, wenn Gott da nicht antwortet, antwortet Gott da auch nicht. Ja? Mhm. Das Zweite ist, hier steht nur, sie hat eine Gestalt gesehen und sie hat nicht gesagt, wer es ist. Und Saul hat gesagt, das muss der Samuel sein. Und dann hat sie diesen angeblichen Samuel reden lassen. Ja?
Da kommt etwas, sie sah da etwas kommen. Sie hatte so eine Grube, glaube ich, hatte sie.
Ja, ja, und dann hat sie seine Gestalt gesehen mit dem Prophetengewand und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall, und die Bibel sagt ganz klar, die Toten,
Prediger.
Prediger, Kapitel 9, haben wir die klare Aussagen, die Toten wissen nichts. Ja, und von daher, die Toten können nicht reden, weil die Toten tot sind. Ja. Ja. Und von daher sind das ganz klar. Das war ein Dämon. Und interessanterweise ist auch Folgendes. Dieser Dämon hat ja manche gesagt, was durchaus richtig war. Also dieser Dämon als Samuel verkleidet, ja, hat durchaus Dinge. Und er hat sogar was vorausgesagt, dass er sagt, wenn du in den Kampf ziehst, ja, du wirst Es wird umgebracht werden, ja, und das wird es verlieren. Ne? Und es ist auch tatsächlich passiert. Ne?
Also diese Begebenheit finde ich schon dahingehend interessant. Ich meine, Ellen White sagt deutlich, also dass hier war Satan am Berg.
Ja, klar.
Aber die Begebenheit ist ja, also er lässt sich auf sowas ein, auf so eine okkulte Macht.
Ja.
Er fühlt sich von Gott verlassen, anstatt wirklich jetzt Buße zu tun und Gott Richtig. Zu suchen, also was der eigentliche Weg Richtig. Ist, den Gott ja vorgeschlagen hat.
Genau.
Er merkt, Gott antwortet ihm nicht mehr, aber anstatt sein Leben jetzt zu überdenken,
sagt,
dann suche ich mir halt Hilfe bei anderen Mächten,
kommt
mit so einem Dämonen in Kontakt, mit dem Teufel selbst, und das Resultat davon ist, am nächsten Tag begeht er Selbstmord.
Ja, genau, richtig, so ist das. Und ist auch so, und selbst wo er jetzt diese Botschaft hört, ist er so niedergeschlagen, dass er wie tot umfällt schon. Ja?
Mhm.
Also das bedeutet, die Wirkung dieser dämonischen Macht hat den Menschen, hat ihn innerlich kaputt gemacht. Ja? Und dass er am nächsten Tag Selbstmord begeht. Ja?
Mhm.
Das ist auch eine interessante Geschichte. Dämonen haben nicht das Recht, Menschen zu töten.
Mhm.
Ich habe noch nie von irgendwo jemand gehört, dass jemand gedacht hat, ja, da hat jemand, war jemand besessen und der Dämon hat ihn umgebracht. Gibt es nicht.
Ja.
Aber Dämonen können Menschen zum Selbstmord treiben.
Mhm.
Oder dazu treiben, dass sie andere Menschen umbringen.
Klar.
Das gibt es natürlich. Ja?
Mhm.
Dass Dämonen Menschen Stimmen eingeben oder Befehle eingeben, ja? Bringen die selber um. Aber solange die das nicht selber ausführen,
mhm.
oder Gott manchmal sogar auch noch das verhindert, ja? Weil Gott vielleicht weiß, dass der Mensch sogar noch frei werden will, dann... können die Munde keinen Menschen zwingen dazu.
Das hört man heute immer wieder, ne? In den Nachrichten, wenn du so einen Serientäter da siehst,
sagen
sie, ich hatte Stimmen und die haben mir gesagt, ich soll das und das tun.
Richtig, ganz genau.
Ja.
Und es gibt noch einen Text im Alten Testament, das ist Jesaja, Kapitel 8, Vers 19 und 20.
Mhm.
Das ist auch ein wichtiger Text, der auch noch davon spricht, von diesem...
Jesaja 8,
ja? Jesaja 8, Vers 19 und 20.
Mhm.
Da heißt es, wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Hin zur Weisung, hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Den zweiten Text, den brauchen wir sehr häufig. Ja? Dass wir sagen, hin zur Weisung und Offenbarung, das heißt Gesetz und Zeugnis.
Mhm.
Das ist eigentlich das Alte Testament gewesen. Ja? Und das muss die Grundlage sein. Aber die Frage, die da vorher ist, warum überhaupt diese Aussage kommt, ist, wo soll man Rat finden? Wo soll man Weisung finden? Bei den toten Geistern und Beschwörern, das heißt bei den Zauberern, bei denen, die mit Satan im Bunde sind, bei dieser Hexe von Endor. Ja?
Mhm.
Und da ist die Antwort ganz klar, nein, Gott. Ja? Also es wird ein Gegensatz gemacht. Und von daher, und Gott kann nie, ich kann nicht zu einem Beschwörer gehen und damit Gott befragen. Es geht nicht.
Mhm.
Ja? Und das heißt, Saul wollte das dort. Ja? Und wer behauptet, das wäre der echte Samuel gewesen, der würde, sagt damit, Gott antwortet durch Totengeister. Nein,
mhm.
Es gibt nichts weiteres, was weiter auseinander ist als Gott und Satan. Ja?
Mhm. Das,
ja. Und von daher kann Gott niemals antworten durch dämonische und satanische Prinzipien.
Ich glaube, das wird in der Geschichte von Israel auch sehr deutlich. Also auch was heute einige Leute versuchen. Also Menschen, die sich Christen nennen und eigentlich zu Gottes Volk gehören, sagen, naja, Gott antwortet mir nicht immer so, wie ich will oder nicht immer dann, wann ich will. Also versuche ich nebenbei noch, ich weiß nicht, Karten legen oder pendeln oder wie, also sich auf so Dinge einlassen, die übernatürlich sind, die auch irgendwie funktionieren, aber die am Ende immer eine ganz furchtbare Auswirkung auf denjenigen haben.
Und es gibt sogar noch einen Schritt weiter, dass es viele Christen gibt, aber da werden wir in der zweiten Teil drüber sprechen, die auch übernatürliche Ereignisse gerne haben, aber mit spiritistischen, mit Wahrsagern und Totengeisterbeschwörungstechniken ihren Glauben leben und dann glauben, es wäre der Heilige Geist. Ne? Gerne eine charismatische Bewegung finden wir das. Ne? Das ist das gleiche Prinzip. Ja? Sie verwenden Techniken des Okkultismus, um damit geistliche Dinge machen zu wollen. Und das funktioniert, das geht nicht.
Aber da können wir uns ungefähr vorstellen, was im Volk Israel passiert wäre, wenn sie sich... Also wenn sie so halbherzig wären, also sie behaupten, sie gehören zu Gott, aber eigentlich ihre Höhenheiligtümer haben, diese Gruben benutzen und mit Dämonen in Kontakt kommen, wäre dazu geführt, dass sie so verwirrt worden wären, sie hätten sich gegenseitig umgebracht, sie hätten sich gegenseitig übervorteilt, sie hätten vielleicht in Selbstmord getrieben.
Genau.
Ist ja kein Zeugnis mehr für die Welt.
Und man kann auch sehen, dass auch damals eine Gesellschaft Schritt für Schritt immer mehr dämonisiert werden kann.
Mhm.
Und das sehen wir heute auch. Ja? Ich sehe das... Wir kommen gleich noch auf heute, aber es kann schon mal einen Satz dazu sagen. Die Gesellschaft wendet sich, welchen wir in Westeuropa, immer mehr Schritt für Schritt von Gott ab.
Ja?
Mhm. Noch vor 100 Jahren waren die Menschen viel gläubiger, die durchschnittliche Bevölkerung. Ja? Und wir haben momentan jedes Jahr über 500.000 Menschen in Deutschland, ich glaube letztes Jahr sogar 800.000, die Kirchen, großen Kirchen verlassen haben. Ja?
Mhm.
Und die meisten davon, weil sie nicht mehr an Gott glauben. Und je mehr die Menschen Gott verlassen, desto mehr öffnen sie sich für okkulte Praktiken. Mhm. Ja? Luther hat mal gesagt, wenn wir den Glauben zur Tür rauswerfen, dann kommt der Aberglaube durch die Hintertür wieder rein. Ja? Und der Aberglaube ist dann eigentlich Okkultismus. Ja? Und deswegen, unsere Gesellschaft öffnet sich mehr und mehr für okkulte Dinge, aber darüber sprechen wir nachher noch.
Mhm. Ein starker Aberglaube durchs Fenster, hat er gesagt.
Richtig, ja. Genau. Mhm.
Ich würde zumindest ganz kurz, bevor wir so über das sprechen, was heute ist, wollte ich einmal nochmal den Okkultismus im Alten Testament, haben wir das gesehen, Gott warnte ganz eindringlich vor. Wir haben gesehen, was mit den Völkern passiert ist, die sich darauf eingelassen haben. War ja furchtbar, die haben ihre Kinder durchs Feuer gehen lassen, die haben ihre Kinder umgebracht, irgendwelchen Dämonen geopfert. Also da sieht man so ein bisschen, wie ist der Teufel? Ja. Also er möchte, dass Eltern ihre Kinder umbringen und solche, also er ist ein Menschenmörder von Anfang an.
Ja.
Jetzt im Neuen Testament, also wenn wir die Geschichte von Israel verfolgen und jetzt ins Neue Testament gehen, zur Zeit von Jesus, haben wir die Frage, finden wir da auch Okkultismus, also im Volke?
Genau, im Neuen Testament haben wir ganz deutlich, also man kann immer sehen, wenn Gott stärker wirkt, wirkt Satan auch stärker. Ja. Man kann es immer ganz klar sehen. Ja? Und als Jesus auf die Welt kam, es gibt kein größeren Wirken Gottes auf dieser Welt als zu Jesu Zeit. Nur bis heute nicht. Ja? Mhm. Und das war die größte Offenbarung Gottes. Und natürlich hat Satan besonders stark auch gewirkt, auch in dem Volk Israel. Und da finden wir zum Beispiel in Markus 1, ja, zu Jesu Zeit waren sehr viele Menschen, die auch besessen waren. Ja? Zum Beispiel hier in Markus 1, ab Vers 32. Ja? Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und so weiter. Ja, also von daher, es gab zu Jesu Zeiten auch viele Menschen im Volk, die besessen waren. Und besessen bedeutet, dass der Mensch von Dämonen fremdbestimmt ist. Mhm. Das dürfen übrigens Dämonen auch nicht einfach so machen, sondern wenn ein Mensch sich auf ihr Gebiet begibt, ja, dann kann Satan mehr und mehr jetzt hier auch, wenn man Satan einen kleinen Finger reicht, dann nimmt er am Ende die ganze Hand. Ne?
Ja.
Und Jesus hat Kranke geheilt und hat Geister ausgetrieben. Ne? Übrigens, da auch nochmal ganz kurzer Hinweis, viele glauben, dass das Gleiche ist. Gerade die charismatischen Christen sagen, wenn jemand krank ist, dann hat er, wenn jemand Krebs hat, dann hat er den bösen Geist des Krebses. Ja? Aber das steht hier nicht. Also hier steht nicht, dass die Krankheit durch Dämonen verursacht war, sondern das sind zwei verschiedene Dinge, die hier sind. Ne? Einmal die Kranken, und die Krankheiten haben in den meisten Fällen irgendwelche körperlichen oder ernährungsphysiologischen oder auch psychische Ursachen. Mhm. Ja? Aber die dämonischen Besessenen, das sind Menschen, die von bösen Geistern besessen waren und dadurch von ihnen gequält wurden oder teilweise fremdbestimmt wurden.
Ja. Ja. Gibt es hier eigentlich einen Unterschied zwischen der Besessenheit und einer Belastung?
Ja. Und zwar, in der Bibel finden wir vor allen Dingen Menschen, die bei Jesu Zeit, die besessen waren. Ja? Mhm. Aber wir sehen in der heutigen Zeit, wenn ein Mensch sich auf dämonische Gebiet begibt, dann ist er nicht gleich besessen. Ja. Sondern das ist ein Prozess, man kann sagen, die Besessenheit ist die stärkste Form einer Belastung. Ja? Aus meiner Praxis, aus meiner Erfahrung sehe ich das eigentlich so drei Stufen der Belastung sein können. Die erste Stufe ist, wenn man sich mit solchen Dingen einlässt, auch wenn man das gar nicht weiß, dass es dämonisch ist, ja, womit man sich einlässt, dass man dann Belastung hat in Form von Depressionen, Angstzuständen, Verfolgungswahn, Albträumen, Glaubensblockaden und teilweise auch körperlichen Problemen, die aus diesen Dingen her resultieren. Dann, ne? Also man muss auch Folgendes sagen, nicht jede Depression kommt durch okkulte Belastung. Man kann auch aus anderen Ursachen Depressionen haben, aber okkulte Belastungen führen fast immer zu Depressionen. Ja? Das ist diese erste Stufe. Aber das Problem ist, dass viele Menschen, wenn sie das durch okkulte Belastung haben, diese Dinge, dass sie den Zusammenhang nicht sehen. Die wissen, dass ihre Depressionen daher kommen. Ja, und dann versuchen sie irgendwo das loszuwerden und gehen dann manchmal auch noch zu irgendwelchen Wunderheilern, zu irgendwelchen, ja, um dann wieder frei zu werden, und dann geraten sie noch mehr da rein, natürlich. Ja. Mhm. Die zweite Stufe ist dann, wenn man noch stärker da drin ist, in der okkulten Belastung, dass man übernatürliche Dinge erlebt. Dass Möbelgegenstände durch das Zimmer fliegen oder dass man Halluzinationen hat oder Spukerscheinungen oder
Schritte hört.
Schritte hört vom verstorbenen Großvater auf dem Dachboden oder irgendwas. Mhm. Ja. Und da merkt man schon auf einmal, das ist übernatürlich. Wo kommt das her? Ja? Und die dritte Stufe ist dann Besessenheit. Ja, oder Geisteskrankheiten auch. Nicht jede Geisteskrankheit ist eine Besessenheit, aber viele. Und bei der Besessenheit gibt es auch dann verschiedene, da noch Unterstufungen. Manche sind ständig, dass ihre Worte und ihre Taten von Dämonen fremdbestimmt sind. Das war auch bei einigen.
Das sehen wir bei dem Gerasena.
Beim Gerasena, ja. Aber es gibt aber auch Menschen, die nur manchmal von Dämonen fremdbestimmt sind. Ich habe auch mit Menschen zu tun gehabt, eine Frau, weiß ich noch, da haben wir ein Absagegebet gemacht und die kam dann und wir konnten mit ihr ganz normal reden. Mhm. Und in dem Moment, wo wir anfangen wollten mit dem Absagegebet, auf einmal hat sie anders gesprochen. Da hat man sofort gemerkt, ja, mit einer anderen Stimme gesprochen und auf einmal hat sie auch Dinge auf einmal gesagt, dass sie, ja, ich muss jetzt rausgehen, eine rauchen.
Hast du gemerkt, Olaf? Ich wollte ja nichts sagen, aber genau solche Dinge. Ist gerade unser Licht ausgefallen.
Genau, gerade wo ich gesprochen habe, ist das Licht ausgegangen. Und ich denke, wir haben diesen Kampf zwischen Gut und Böse. Die Techniker haben es gerade wieder geschafft, wieder in Gang zu kriegen. Wir haben diesen Kampf zwischen Gut und Böse. Der ist da. Und ich habe oft, wenn ich über dieses Thema spreche, erlebe ich oft, dass während des Vortrags irgendwelche übernatürlichen Dinge passieren. Mhm. Ja. Und das, die Dämonen versuchen zu stören. Ja, aber Gott ist stärker.
Du hattest uns ja auch gerade eben schon vorgewarnt, bevor wir angefangen haben. Und das kenne ich auch, gerade bei diesen Themen. Irgendwas passiert immer. Manchmal hat man kein Sendesignal mehr, manchmal hat man Rückkopplungen, manchmal hat man Bilder, die sich multiplizieren, also kuriose Dinge. Aber es ist genau bei diesem Thema.
Aber man muss über das Thema sprechen, weil hier Satans Dinge aufgedeckt werden, natürlich. Gott ist stärker. Das Gute ist ja, wenn wir wissen, es gibt solche dämonischen Belastungen, und auch von der Frau, von der ich gerade gesprochen habe, wir haben Absagegebet gemacht und die ist frei geworden. Ja? Also wenn Jesus in ihr Leben kommt und sie um Freiheit bittet, dann tut Jesus die Dämonen austreiben. Wie er es damals gemacht hat, er hat die Dämonen ausgetrieben, macht das heute noch. Mhm.
Genau. Ich hätte ja erst gedacht, also ich meine, interessanterweise bei den, ich tue mich mal schwer sozusagen, das zu unterscheiden, wann ist es eine Schizophrenie, wann ist jemand besessen. Ja. Man erkennt es manchmal ganz deutlich, aber manchmal kann ich nicht, also ich weiß, die Schulmedizin zum Beispiel, die sagt nicht, jemand ist besessen. Also jemand wird dann eingesperrt in eine geschlossene Anstalt und sozusagen, da wird er dann behalten. Aber wir sehen so die Auswirkungen. Mich erinnert das so ein bisschen an den Gerasena. Der war von der Gesellschaft, der war ausgestoßen, lebte irgendwo außerhalb, sehnte sich aber davon, frei zu werden, kam zu Christus. Er sah noch sozusagen das Licht am Ende des Tunnels, ging noch zu Christus hin, aber als er den Mund aufmachte, konnte er nicht mehr sprechen.
Eigentlich, Ellen White schreibt im Leben Jesu sehr schön, eigentlich ging er hin, weil er wusste, hier ist jemand, der kann mich frei machen, um Jesus zu bitten, ihn frei zu machen. Aber er konnte das nicht sagen, was seine Gedanken waren, seine eigenen Gedanken waren, sondern die Dämonen haben durch ihn auf einmal gesprochen. Ja. Aber er kannte ihn, Jesus wusste, er wollte frei werden, deswegen konnte Jesus ihn auch frei machen. Ja. Mhm. Genau. Aber wir haben dann noch einen zweiten Text im Neuen Testament, das ist Epheser 6, Vers 12. Das ist ein wichtiger Vers.
Ich hatte erst gedacht, du wolltest auf Markus 1 was anderes. Ich hab da nämlich auch im Vorfeld noch mal angeguckt. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, okay. Aber in Epheser 6, Vers 12, da haben wir noch einen wichtigen Vers, den Paulus uns hier nennt, auch den Hintergrund dieser ganzen Sache. Nämlich
in Epheser?
Genau, Epheser 6, Vers 12. Da sagt er, denn wir haben nicht mehr Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Mhm. Ja, also das heißt, unser Kampf ist auch mit den Dämonen, mit den bösen Geistern. Werden hier erwähnt. Und die können uns sehen, aber wir können sie nicht sehen. Und die sind stärker als wir. Deswegen haben wir eigentlich keine Chance. Aber deswegen ist auch in Vers 13, sagt er, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes. Mhm. Also wenn wir mit Gott verbunden sind, Gott ist stärker als alle Dämonen. Und Gott tut sie auch in Schranken halten.
Vers 10, ne?
Genau. Seid stark in dem Herrn, er macht seine Stärke. Ne? Mhm. Gott tut sie in Schranken halten. Deswegen, wenn wir auf Gottes Seite sind, dann müssen wir, denn ich habe es schon so oft erlebt, dass man auch bei Absagegebeten, ja, dass man die dämonischen Kräfte gemerkt hat, gespürt hat, dass sogar teilweise sichtbar waren. Ja? Mhm. Eine Frau, die hat ein Absagegebet gemacht, die musste sich am Tisch festhalten, sonst wäre sie durch die Gegend geflogen. Ja? Ja. Aber Gott hat sie frei gemacht, ne? Sie ist frei geworden, ne? Und von daher, Gott ist stärker. Aber wir müssen wissen, es gibt das. Es gibt tatsächlich diese dämonischen Mächte, die Menschen hier auch belasten und quälen.
Ich weiß es von einer Frau, die wollte sich taufen, das war damals in Hamburg mal. Und sie hatte Bibelstunden bekommen und es passierten kuriose Dinge in ihrem Haus. Also das Klavier spielte mal und es flogen Stühle und Teller. Also man merkte, da war eine okkulte Belastung. Also hier ist irgendwas in ihrem Haus. Und als sie sich entschieden hat, sie wollte dann getauft werden, sie wollte frei werden von den ganzen Dingen, wollte zu Christus gehören. Aber immer als ihr Tauftermin kam, vorher hat sie gesagt, ich will doch nicht, ich will vielleicht doch. Dann kam sie ging schon zum Taufbecken hin, ging aber wieder zurück und sagte, nee, vielleicht doch nicht. Ja. Als sie dann wieder zu Hause war, war nicht getauft, man spricht wieder mit ihr, es passieren immer noch diese Dinge zu Hause. Ja. Man sagt, du wolltest doch nicht getauft werden, doch, ich will getauft werden. Ja, genau. Du möchtest dein Leben Christus übergeben. Ja, das möchte ich bitte. Ja. Ein neuer Termin, das gleiche nochmal. Ja. Also Man hat gemerkt, irgendwie hier waren zwei Mächte am Wirken. Also sie wollte gerne, aber sie wurde gleichzeitig daran gehindert.
Und deswegen ist es so, wenn ein Mensch sein Leben Gott übergibt, dann heißt es nicht, dass er automatisch alle okkulten Belastungen los ist. Es gibt Menschen, die Gott ihr Leben übergeben, aber trotzdem haben die Dämonen noch das Recht. Und das liegt an zwei Dingen. Erstens, wenn jemand sich mit den Dämonen einlässt, so Zauberei macht oder wie gesagt, oder Karten legen oder was es auch alle heutige so einen okkulten Dingen gibt. Es gibt noch mehr, als was es jetzt hier im 5. Mose 18 beschrieben war. Dann gibt es so eine Art Vertrag mit dem Teufel oder mit den Dämonen. Das heißt, also, sie haben das Recht, in deinem Leben etwas zu tun. Und erst, wenn du durch ein Absagegebet dich an Gott wendest und ihn bittest um Freiheit von diesen Dingen, ja, und deine okkulten Sünden Gott bekennst, ja, und um Freiheit bittest, dann wird man auch von diesen okkulten Belastungen frei. Und das Zweite, was auch noch sein kann, wodurch Dämonen auch noch da sein können, ist, wenn man okkulte Bücher oder okkulte Videos oder okkulte CDs im Haus hat oder okkulte Gegenstände, die können auch bewirken, dass die Dämonen deshalb da sein dürfen, ja, und irgendwas machen können. Ja. Und deshalb muss man solche Sachen alle wegwerfen, entfernen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also Okkultismus damals im Neuen Testament, also wir sehen es im Alten Testament, wir sehen es im Neuen Testament. Ja. Der Umgang von Jesus und seinen Aposteln war also sehr deutlich. Ja. Also sie haben dagegen gekämpft. Also du hast gerade den Text vorgelesen aus Epheser. Also sie kämpfen gegen diese Gewalten. Ja. Ihr Kampf richtet sich nicht gegen Menschen, sondern sie versuchen wirklich die Dämonen daran zu hindern, die Menschen ins Verderben zu bringen. Ja. Und jetzt, also wir sehen also im Neuen Testament, da war selbst im Volk diese okkulte Belastung, aber die Menschen wurden frei, die zu Christus gekommen sind. Ja. Und die Apostel kämpfen auch dagegen. Also sie treiben ja sogar im Namen Jesu diese bösen Geister aus.
Gott hat ihnen die Vollmacht gegeben dazu.
Genau. Andere haben das versucht, im Namen von Paulus oder wie auch immer Geister auszutreiben. Ja. Gehörten aber nicht zu Gottes Volk, haben ein Desaster erlebt.
Ja, richtig.
Also steht auch in der Apostelgeschichte.
Ja, ja, genau, richtig. Ja. Oder es war auch der Zauberer Simon, ne? Der hat erlebt, wie die Jünger Wunder tun durch Gottes Kraft. Mhm. Er hat natürlich die andere Kraft gehabt. Aber er hat gesagt, das ist mehr, als was ich kann, und er wollte es auch haben. Und dann hat er gesagt, ja, leg mal die Hände auf, dass ich es auch kann. Und dann hat natürlich Petrus gesagt, ja, du hast verflucht mit deinem Teufelszeug. Ne?
Er wollte ihm Geld geben.
Dafür. Ja, Geld geben. Und dann hat er gemerkt, ich bin auf dem falschen Weg. Ja. Und dann hat er, ob seine Reue denn echt war, das steht da nicht so direkt drin. Aber hier sehen wir auch diesen Kampf. Ne? Zwischen
Gottes übernatürlichen Macht. Bei Ellen White steht es aber.
Ja.
Aber nicht, genau.
Er hat es dann sogar weggehen lassen. Ja? Dann,
also er hat, sie schreibt, ja, in Life Sketches of Paul.
Yeah.
Er ist Petrus nach Rom gefolgt, um das Evangelium zu behindern.
Ach was.
Und aufgrund ihm, von Simon Magus, ist dann später Petrus in Rom verhaftet worden durch Nero, weil Nero liebte Magie und hat sich mit dem Simon Magus eingelassen. Und es ist schon interessant, auf welchem Grund später sozusagen gebaut wurde.
Richtig. Ja. Aber hier sehen wir auch diesen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gottes Wirken und auch Satans und spiritistischem Wirken. Ne? Hier haben wir beides auch wieder drin. Ne?
Ja.
Aber interessant ist dann noch die Begebenheit, wo die Jünger ihn nicht austreiben konnten. Ne?
Genau, da hatte ich eine persönliche Frage mal zu. Das ist ganz interessant.
Ja, ja.
Das ist
Matthäus 17 muss das irgendwo sein. Rum.
Matthäus 17.
Ja, genau.
Ja, genau, dieser mondsüchtige Knabe.
Mhm.
Das ist also da in Vers 19. Von Vers 19 bis Vers 21 heißt hier Matthäus 17. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Ich habe mich oft gefragt bei diesem Text, was meint das? Also, wieso fährt diese Art, also dieser Knabe, das war ein mondsüchtiger Knabe, der hatte irgendeine Belastung, warum konnten die Jünger den nicht austreiben? Bei anderen haben sie es ja auch gemacht, aber dem ging es nicht. Ja. Erst tadelt er sie wegen ihres Unglaubens und dann sagt er, ihr müsst fasten und beten und dann geht's.
Ja.
Kannst du das erklären?
Ja, also die Jünger haben es ja versucht, weil sie ja die Erfahrung gemacht hatten, es geht, es klappt. Mhm. Ja, sie hatten ja vorher schon die Aussendung gehabt, ja, wo sie dann auch, haben wir auch Dämonen ausgetrieben. Ja? Interessant ist, auch Judas hat Dämonen ausgetrieben. Ja? Mhm. Obwohl Judas ja gar nicht so ganz richtig bekehrt war. Ne? Aber von daher sehen wir, dass Gott auch diese auch selbst diese übernatürliche Gabe, ja? Wenn er mit Gott in Verbindung ist, hat auch, und dadurch, dass er selbst das Dämonen austreiben konnte, hat das ihm auch selbst einen Segen gebracht. Das heißt, also dadurch hat er ja Gottes Kraft gemerkt und gespürt und dadurch ist er auch mehr zu Gott hingezogen worden. Aber es ist folgendes, jetzt kommen sie hier an einen Punkt und sie können es nicht. Und sie fragen sich selbst, warum ging es nicht? Vorher ging es doch und warum geht es jetzt nicht? Es ist ganz klar, ihr Kleinglaube oder ihr Unglaube, der hier beschrieben ist. Die Jünger waren doch zeitweise sehr stark mit sich selbst beschäftigt und egoistisch. Kurz darauf, ein paar Verse danach, Matthäus 18, fragen sie auch, wer wird denn der Größte im Himmelreich sein? Das heißt, das war ihr Thema gewesen. Der Streit, wer ist von uns der Erste, der Beste, das haben sie ja bereits am Abend mal ja noch diskutiert gehabt, wer wird den ersten Platz jetzt bekommen und ja, die besten Posten. Ja. Und dieser Streit untereinander hat dazu geführt, dass sie nicht mit Gott verbunden waren. Und dann kamen noch die Pharisäer dazu und haben sich mit denen auch noch gestritten. Also sie haben sich untereinander gestritten, mit denen gestritten. Und dieser ganze Streit hat dazu geführt, dass ihre Verbindung zu Gott abgeschnitten war. Denn die Dämonen kann ja nicht die Menschen austreiben. Die Jünger, Jesus konnte auch nicht selbst die Dämonen, also Jesus hätte das machen können, weil er ja auch Gott war. Aber seine Göttlichkeit durfte er nicht gebrauchen.
Das heißt, er tut nicht aus eigener Kraft, sondern alles vom Vater.
So ist das. Das heißt, er hat die Dämonen auch ausgetrieben aus des Vaters Kraft, weil er mit Gott verbunden war. Also mit anderen Worten, die Menschen, auch die Jünger konnten das nicht, sondern das hat immer Gott gemacht. Ja? Aber sie waren in dem Moment, haben sie keine Verbindung zu Gott gehabt. Und dann konnten sie sagen, und die Dämonen haben nicht darauf reagiert, weil die Dämonen haben gesagt, auf euch hören wir nicht. Ja.
Dann bezog sich das Fasten und Beten eigentlich auf ihre eigene Situation.
Ganz genau. Ja, richtig. Das heißt, durch Fasten und Beten, natürlich, dass sie selbst mit Gott in Verbindung sind und dass sie selbst hier, aber natürlich, das Fasten bezieht sich auf beides, auf ihre eigene Verbindung zu Gott, aber auch auf ja, das Fasten unterstützt und verstärkt das Gebet. Ja? Deswegen sagt Jesus ja auch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu dem Berg sagen, hebt dich, also mit anderen Worten, Jesus spricht ja vom Glauben und sagt, wenn du Gott vertraust, wenn du mit Gott verbunden bist, dann kannst du etwas sagen und tun und Gott macht es. Also es passiert, denn den Berg kann kein Mensch versetzen, sondern Gott macht das ja. Also mit anderen Worten, Gott reagiert auf das Gebet eines Menschen, wenn er mit Gott eine enge Verbindung hat.
Ja, das ist, glaube ich, das ist ja auch dieser Glaube. Genau. Ist ja auch interessant, dass er sagt, wie ein Senfkorn. Es geht nicht um die Größe eures Glaubens, es geht um den Glauben Qualität an einen großen Gott.
Ja, ja, richtig. Und vor allen Dingen, dass wir Gott zutrauen, dass er das kann und dass wir mit Gott eine enge Verbindung haben. Ja? Mhm. Und dann geht es auch. Ja.
Ja. Interessant, dass die Jünger da Gefahr gelaufen sind und dass sie da verführt wurden und das nicht konnten. Ja, welche Gefahren haben wir heute? Also, wenn ich jetzt denke, ich meine, der Okkultismus, der Spiritismus, wir sehen im Alten Testament, wir sehen im Neuen Testament, die Jünger kämpften damit. Ja. Und heute das Gleiche. Also ich meine, heute, Satan wird immer noch die Gemeinde angreifen, wie damals die Jünger. Ja. Damals die Jünger, die hatten die Schwierigkeiten, weil ihre Verbindung zu Christus nicht stark genug war oder zu Gott nicht stark genug war. Und jetzt, wenn ich die Jahrhunderte durchgehe, wir stehen in der gleichen Gefahr, oder? Ich meine, wir sind auch Jünger Jesu. Aber kann es uns auch passieren, dass wir diese Dinge nicht machen können? Also wo finden wir heute überall Okkultismus? Wo müssen wir uns mit rumschlagen?
Ich denke, das ist wichtig. Da kann ich die Bücher empfehlen hier von Kurt Hase. Eigentlich ist das eigentlich ein Buch. Die okkulte Verführung, Belastung und Befreiung.
Aber ist das nicht dieses...
Ja. Ist das früher neu aufgelegt? Früher hieß das Zauber des Aberglaubens.
Ne? Ah genau, das ist die Neuauflage davon.
Das ist die Neuauflage.
Genau, ich kenne das.
Zauber des Aberglaubens, Belastung und Befreiung, weil das alte, ne? Und das ist eine neue Auflage hier, Okkulte Verführung, Belastung und Befreiung. Das ist ein gutes Buch, da steht eine ganze Menge drin, aber es ist nicht ganz so systematisch und auch nicht ganz umfassend. Es gibt mittlerweile viele neue okkulte Dinge, die hier gar nicht drinstehen. Mhm. Also es ist gut, dass ihr hier schon mal schreibt, wo überall dämonische Praktiken sind, ja. Aber ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben, das noch ein bisschen systematischer und noch ein bisschen umfangreicher denn ist, um das noch auch mit in die Hand zu geben und auch wie man frei werden kann natürlich von der Kulte.
Das schreibst du auch von deinen Erfahrungen?
Ja, natürlich, genau. Von meinen Vorträgen her und auch von meinen Erfahrungen her. Ne? Mhm. Ich habe auch sehr viel Erfahrungen gemacht mit Menschen, die okkult belastet waren. Ne? Aber man kann sagen, wir finden heute den Okkultismus überall in jeder Ecke. Ob das in der Medizin ist, ja, in der okkulten Medizin, ob das in Filmen, Filmindustrie ist, ob das in der Musik ist, gerade Rockmusik, ja, spiritistische Rockmusik, ob das in spiritistischen okkulten Praktiken ist, wie Gläserrücken und ja, das finden wir überall auf der sämtlichen Bandbreite heute. Ja.
Ich meine, das ist bei vielen Dingen deutlich. Was hältst du so von Yoga, Tai Chi und wie diese ganzen Dinge heißen?
Ja, ich meine, erstmal muss man sagen, alles, was aus dem östlichen Bereich kommt und medizinisch ist mit größter Vorsicht zu genießen. Ich würde sagen, das meiste von dem, nicht alles, aber das meiste von dem kommt aus dem Schamanismus und ist damit mit Dämonen verbunden. Ja? Denn immer wenn du, wenn sie nicht wissen, wenn sie das wissenschaftlich nicht erklären können, dann sprechen sie von Schwingungen und von irgendwelchen Energien, die wohl da sind. Ja? Und die dann irgendetwas bewirken würden, obwohl man diese Schwingungen, diese Energien nicht messen kann und noch nicht nachweisen kann, aber irgendwelche Erklärungsmöglichkeiten müssen sie ja haben. Und immer wenn man von solchen Dingen hört, dann sollte man die Finger von lassen. Ja? Ob das Reiki ist, ja, wo man sagt, okay, du hast Energie in der Hand und wenn du es irgendwo auflegst, dann erwärmt sich die Stelle und dann wird das gesund. Ja? Das sind alles Dinge, die aus diesem Bereich, diese okkulten Heilmethoden zählen und das sollte man die Finger
von lassen. Da gibt es Zeugnisse von Menschen, die hatten wirklich irgendwelche Krankheiten und durch Reiki oder durch dieses Handauflegen, die hatten auch diese Wärme gespürt, wurde das tatsächlich gelindert, es war weg, hinterher waren sie da gesund, aber die waren depressiv, hatten furchtbare okkulte Belastung. Also sie dachten, sie gehen geheilt nach Hause, aber dann ging es eigentlich erst richtig los.
Das ist so, Satan kann ja auch Menschen heilen, keine Frage. Ja? Mhm. Oder Alan Mighty beschreibt es eher andersrum, Satan macht Menschen krank.
Um sie dann zu heilen.
Und dann nimmt er seine
Belastung wieder weg.
Belastung wieder, wieder weg und dann gelten Menschen als geheilt. Ne? Mhm. Und von daher gibt es viele Wunderheiler, wo tatsächlich Heilungen passieren. Ja? Mhm. Aber du musst immer einen Preis zahlen. Das heißt, du hast immer eine okkulte Belastung, meistens auch sogar eine stärkere okkulte Belastung, wenn du da das in Anspruch nimmst. Ne?
Ich selber finde es ja immer schwierig, das also zu durchblicken. Also wenn ich mir so denke, also wenn ich so an diese traditionelle fernöstliche Medizin denke, also es gibt ja viele gute Sachen, aber es gibt eben auch vieles ganz, ganz Schlimmes. Wenn ich so denke, Heilpflanze ist eine gute Heilpflanze, aber wenn ich die jetzt nur bei Vollmond ernte und dann noch einen Spruch drüber spreche und irgendwie, dann wird das Ganze plötzlich wieder düster, okkult, finster.
Deswegen, das ist ein Prinzip Satans, ist, dass er gute Dinge mit spiritistischen, mit dämonischen Dingen verbindet, verknüpft. Mhm. Denn sie benutzen meistens auch Naturmedizin. Ich meine, es gibt ja eine Medizin, so drei Bereiche, sage ich immer. Der eine Bereich ist die Schulmedizin, die hat durchaus ihre Berechtigung, aber meistens, sie hat nur mit chemischen Mitteln und dass sie die Krankheit bekämpft. Ja. Dann gibt es die Naturmedizin, wo Gott sehr viele Dinge gegeben hat und wir haben bei weitem nicht alles erforscht, was es da gibt im naturmedizinischen Bereich. Da waren sogar manchmal die früheren Generationen und Kulturen stärker als wir. Mhm. Und es gibt den dritten Bereich der okkulten Medizin. Und diese okkulte Medizin beruft sich meistens auch auf natürliche Dinge. Also sie verknüpft natürliche Dinge mit spiritistischen Dingen. Ja? Und das ist ein Problem oftmals. Ne? Ich habe hier mal so ein paar Dinge hier zu okkulte Heilmethoden. Ob das Wunderheiler sind, heiliges Wasser von Lourdes, Reiki, Mesmerismus, Bachblüten, Akupunktur, Yoga, autogenes Training, Homöopathie, esoterische Massagen, Ayurveda, Kinesiologie. Das sind alles Dinge, die aus diesem dämonischen Bereich der Heilmedizin kommen.
Das werde ich ja oft gefragt, ne? Wie das mit Homöopathie oder Akupunktur ist.
Natürlich. Und das sind zwei Dinge, die auch selbst viele adventistische Heilpraktiker oder Ärzte praktizieren, weil sie meinen, also sogar von unseren Krankenkassen wird das sogar bezahlt. Ja. Aber ich bin bei beiden überzeugt, dass es nicht gut ist. Ja. Homöopathie, das ist, denke ich, am meisten umstritten. Homöopathie, denke ich, das kommt von einem Samuel Hahnemann, der war Spiritist und selber sehr Spiritist. Ja. Und er hat dann gesagt, es gibt zwei Prinzipien, die eigentlich unlogisch sind, wissenschaftlich nicht haltbar sind. Erstens, dass er sagt, dass man Gleiches durch Gleiches heilt. Also ein Stoff, der dich krank macht, wenn du den in kleinerer Form eine Potenzierung zu dir nimmst, dann macht er dich gesund.
Ja. Also wenn, Immunisierung oder so?
Ja, wenn du geimpft wirst, dann funktioniert das. Mhm. Aber eine Impfung, also wenn du ein paar Viren eingeimpft bekommst, und dann kann dein Körper Antikörper dagegen entwickeln. Mhm. Aber wenn du schon krank bist, nützt eine Impfung nichts mehr. Deswegen sagen die auch mal, wenn eine Grippewelle kommt, lassen sie vorher impfen, denn wenn du schon die schon hast, die Grippeviren, dann nützt eine Impfung nichts mehr. Mhm. Aber die Homöopathie sagt, wenn du krank bist, dann wird der Stoff, der dich krank gemacht hat, wenn du ihn potenzierst, zu dir nimmst, dich gesund machen. Ja? Und das funktioniert nicht. Das ist nicht logisch. Ja? Und das Zweite ist, dass sie sagen, je weniger du von dem zu dir nimmst, desto mehr wirkt das. Mhm. Das ist auch nicht logisch. Wenn ich Kopfschmerztabletten nehme, dann natürlich wirken zwei Kopfschmerztabletten mehr als eine. Logisch. Ja. Aber hier sagen sie, gerade die Potenzierung, du musst das immer 1 zu 10 verdünnen und 1 zu 10 verdünnen. Wenn du das zum Beispiel D5, also 5 mal 1 zu 10 verdünnen, also 1 zu 100.000 im Endeffekt. Ne? Und dann wirkt es mehr, als wenn du das so zu dir nimmst. Ja? Aber das Problem ist, dass das Hauptproblem, was ich immer wieder sage, auch ich habe auch schon mal mit einem Homöopathen diskutiert, 3 Stunden lang, der wollte getauft werden, ja? Und der hat seine Sache verteidigt und dann habe ich... Und er hatte alle Argumente gehabt, weil er die klassische Homöopathie war. Ja. Dann habe ich ihm gesagt, erklären Sie mir, ab D23 haben Sie kein einziges Molekül mehr der O-Substanz drin. Also Es gibt kein Molekül mehr von dem. Und warum wirkt das wesentlich stärker, als wenn du D2 hast, wo du noch jede Menge von dem Stoff drin hast? Warum wirkt das? Ja. Hat er gesagt, ja, sagte er, man kann sehen, dass beim Schütteln, wenn man das jetzt 23 Mal geschüttelt hat, dann wird immer Energie übertragen von der Ursubstanz auf die neue und das jedes Mal übertragen. Und je mehr du schüttelst, desto mehr Energie wird halt übertragen und desto mehr wirkt das nachher auf dich. Ne? Und da habe ich gedacht, aber welche Energie ist denn das? Ja, feinstoffliche Energie halt. Ne? Konnte er nicht erklären. Ja? Und dann hat er gesagt, woher weiß man jetzt, welche Pille wofür wirkt? Sagt er, ja, durch das Ausprobieren, ne? Sieht man halt. Ne? Und sage ich, aber okay, das wirkt, das kann man ja sagen, sieht man ja. Aber die Frage ist, was wirkt dort? Mhm. Ja? Und Sie sagen halt, habe ich gesagt, dass Sie tun rückschließen, dass eben dieser Stoff, der gar nicht mehr drin ist, wirkt. Ja. Aber das kann rein mathematisch, physiologisch, wissenschaftlich nicht mehr funktionieren. Ja. Erstens, diese Energien gibt es nicht. Aber der Hahnemann, der hat eben halt gesagt, weil er Spiritist war, hat er gesagt, hier gibt es eben übernatürliche Kräfte, die jetzt hier wirken und die dann hier angewandt werden.
Das ist auch sowas wie Wünsche, Routen laufen und so, also übernatürliche Kräfte damit arbeiten.
Übrigens, das war natürlich dieser medizinische Bereich jetzt, der Gesundheit. Und wenn man da sowas mal gemacht hat, so sollte man Absagegebet sprechen. Ja? Und Absagegebete sind wichtig. Aber ich kann noch ein paar andere Dinge noch eben erwähnen. Gerade aus dem Bereich der Wahrsagerei.
In den letzten 5 Minuten.
Ja, genau. Okay. Aus dem Bereich der Wahrsagerei, ob das jetzt Astrologie ist oder Horoskope, ja, oder Wünschelrute pendeln und oder Karten legen und sowas, oder Zeichendeuterei, oder auch aus dem Bereich der Magie. Ja? Es gibt schwarze und weiße Magie, das ist alles nicht gut. Ja?
Da habe ich auch noch ein paar Fragen zu, aber kommt im nächsten Teil
mal. Genau, richtig. Ja, oder Handauflegung, auch Handauflegung von Schamanen oder auch von Charismatikern kann auch genauso dazu führen. Ich könnte jetzt noch Geschichten erzählen, zum Beispiel, das erzähle ich beim zweiten Mal, ja. Oder östliche Kampfsportarten, ja, Judo, Jiu-Jitsu, ja, sind auch haben auch diesen philosophischen Hintergrund, ja. Spiritistische Filme, Fantasy, ja, Kulte, Computerspiele, Familienaufstellung, ja, das sind alles Dinge. Man könnte über jeden Bereich jetzt, übrigens, falls es jemand interessiert, ich habe Videos davon, ja, kann man auch auf YouTube anschauen, Befreiung von okkulter Belastung. Und da erkläre ich die einzelnen Dinge alle ganz ausführlich und warum sie nicht gut sind und auch, wie man frei werden kann. Das ist das Stichwort, glaube ich.
Genau, da wollte ich vorhin schon drauf. Also genau. Das ist vielleicht, also da würde ich eigentlich ganz gerne ein bisschen länger mit dir drüber sprechen, aber das können wir vielleicht im zweiten Teil noch ein bisschen machen. Also wie werde ich denn frei? Also viele Menschen haben sich ohne ihr Wissen jetzt sich mit irgendwelchen Dingen eingelassen. Ob das nun Homöopathie ist oder Akupunktur, es gibt wahrscheinlich viele Leute, die benutzen Akupunktur und haben da irgendwelche bösen Sachen mit draufgelegt, also haben sozusagen diese spiritistischen Gedanken damit reingepackt. Und jetzt habe ich davon keine Ahnung, ich bin Laie, ich kenne weder die Medizin noch den Spiritismus und werde so behandelt. Und merke jetzt in meinem Leben, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie, genau. Ich kann mich nicht konzentrieren oder ich habe irgendwelche komischen Dinge passieren. Ich habe Depressionen oder was auch immer. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Genau. Und da war vielleicht mal eine Hypnose oder was auch immer. Genau. Was kann ich jetzt tun im Leben, um davon befreit zu werden?
Ja. Das ist jetzt das Gleiche, was auch die Bibel sagt bei jeder anderen Sünde. Das nennt die Bibel Sünde. Ja? Mhm. Grollsünde, ne? Wenn ich mit den Dämonen Kontakt anknüpfe und eingehe. Und zwar natürlich durchs Gebet. Ja, indem ich Gott um Vergebung bitte. Und ich sage es immer so, man sollte so 3 Dinge tun. Erstens, sich hinsetzen und alles aufschreiben, alle okkulten Sünden aufschreiben, an die man sich erinnert. Man kann auch Gott bitten, denn es ist die Aufgabe vom Heiligen Geist, ja nach Johannes 16, dass der Heilige Geist uns an unsere Sünde uns zeigt. Das heißt also, dass ich sage, lieber Gott, zeig du mir jetzt, wo habe ich okkulte Sünden gemacht. Und die sollte man aufschreiben. Ja? Dann sollte man ein Absagegebet sprechen. Und da sollte man 3 Dinge drin haben. Erstens, dass man seine Sünden einzeln laut Gott bekennt, die okkulten Sünden. Das zweite, dass man sein Leben Gott übergibt. Und drittens, dass man im Gebet Gott um Schutz bittet und diesen Vertrag mit dem Teufel kündigt und Gott um Schutz bittet für die dämonischen Mächte, dass sie einen nicht mehr belasten dürfen. Ja? Mhm. Und dieses Gebet kann man freisprechen, denn die Formulierung ist nicht entscheidend. Es gibt keine magische Formel, womit der Teufel vertrieben wird, sondern durch den Glauben, durch Jesus Christus. Jesus macht uns frei. Ja, und das ist ja auch die Verheißung. Ja? Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, dann macht er wirklich frei. Und es gibt aber auch vorgefertigte Gebete, die auch dann verschiedene Bereiche mit abdecken. Einmal natürlich, dass man Gott bittet um Befreiung, aber auch, es gibt auch eine Belastung über Generationen hinweg. Wenn meine Eltern oder Großeltern spiritistisch aktiv waren dann kann es auch die Kindereltern bis ins dritte und vierte Glied auch mit betreffen. Und da kann man auch das im Gebet mit erwähnen, dass man davon frei wird. Und es gibt auch einen Punkt, das kann ich biblisch nicht begründen, aber aus der Praxis erkenne ich das, dass auch Dämonen an Häuser gebunden sein können. Ja, und da kann man auch dann um Befreiung bitten, dass die Dämonen diese Häuser oder weiter verlassen müssen. Ja.
So was habe ich sogar mal erlebt, ja.
Ja, also, genau, richtig. Und von daher gibt es auch so ein vorgefertigtes Gebet, zum Absage- oder Befreiungsgebet. Habe ich auch in meinen Unterlagen dabei oder auch in dem Buch von Bruder Hasel gibt es auch welche. Und die kann man alleine sprechen, da braucht man nicht jemanden dabei. Allerdings, wenn jemand sehr stark drin ist, in der zweiten oder auch schon in der dritten Stufe, also wenn er schon übernatürliche Dinge erlebt oder teilweise Besessenheit erlebt, dann braucht er unbedingt einen Gebetskreis, der gleichzeitig für ihn betet, mit ihm betet. Und er braucht auch hier einen Seelsorger, einen Begleiter, der mit ihm zusammen das macht. Ja? Denn auch der Gerasener konnte sich nicht selbst daraus befreien. Ja. Wenn jemand in der Besessenheit drin ist, dann braucht er andere Menschen, die mit ihm und für ihn beten, dass er frei wird.
Ja. Okay, das würde ich jetzt gerne noch ein bisschen vertiefen, aber vielleicht, also weil uns die Zeit wegrennt, an wen wende ich mich dann? Also wenn ich jetzt so ein Problem habe, wo gehe ich da heute hin?
Natürlich, als erstes kann man zu seinem Prediger gehen, zu seinem Pastor. Mhm. Und eigentlich sollte der Bescheid wissen darüber. Aber ich habe festgestellt, dass es viele Pastoren gibt, die darüber gar nicht Bescheid wissen. Und auch gar keine Hintergründe darüber. Ja. Natürlich kann man dann auch schauen, wo man kann sich selbst informieren, gerade durch die Bücher von Bruder Hasel, Kurt Hasel, oder auch im Internet, meine Vorträge über die okkulte Verführung. Und man kann das Gebet alleine sprechen. Ja, und wenn man Hilfe braucht, dann sollte man dann gucken, ob man selbst einen Gebetskreis hat. Natürlich kann man dann auch, es gibt auch einige Personen, wo ich weiß, auch in Deutschland, auch Pastoren, die auch Absagegebete mit Menschen machen. Ich habe schon hunderte von Absagegebeten mit Menschen gesprochen. Und auch teilweise mit Menschen, auch die in der Besessenheit schon drin waren. Ja, und die sind immer frei geworden. Ja.
Okay, das wollte ich zum Ende der Sendung nochmal, also falls jemand das jetzt sieht und ganz okkult, so eine okkulte Erfahrung hat und ganz akut sagt, ich bin irgendwo belastet und ich brauche Hilfe, dass er weiß, also wo kann ich mich dran melden, welche Bücher kann ich lesen, gibt es im Internet irgendwelche Vorträge, die ich mir angucken kann. Okay, also vielen Dank erstmal. Ich muss den ersten Teil jetzt hier schließen. Ich habe noch ganz viele Sachen, über die ich mal mit dir sprechen will, machen wir im zweiten Teil.
Ja.
Da soll es dann eben um sowas wie Schamanismus gehen, charismatische Bewegung, auch Leben nach dem Tod. Ja. Das ist auch ein wichtiges Thema. Und was uns noch erwartet am Ende der Zeit. Dafür beim nächsten Mal mehr. Unsere Zuschauer verabschieden wir jetzt an dieser Stelle. Also vielen Dank dir, Olaf, dass du wieder Zeit für uns hattest.
Gerne.
Vielen Dank allen Zuschauern, dass ihr die Möglichkeit gibt, hier solche Themen anzusprechen, dass wir uns darüber unterhalten können. Auch wenn dazu Fragen sind, dann nochmal der Hinweis darauf, schreibt uns gerne Fragen an fragen@daswort.tv oder Amazing Discoveries. Wir sind dankbar dafür und wollen versuchen, wir haben noch ein paar, die wir müssen irgendwann nochmal so eine Frage Thematik hier machen, so eine Fragesendung machen. Aber herzliche Einladung, auch wenn ihr noch Fragen habt, auch vielleicht zu dem Thema, lasst sie uns zukommen. Wir versuchen sie dann mit einzubauen in die nächsten Sendungen. Gottes Segen euch.
Ja, Gottes Segen.